Herzlich willkommen zur 30. Folge von Wir Kommunal nachgefragt, dem Podcast der jungen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Dieser Podcast ist ein Angebot von und für junge Bürgermeisterinnen und alle kommunal Interessierten. Es geht um Informationen zu Hintergründen, über gute Ideen und politische Einschätzungen. Thema dieser Staffel sind Kommunikation und Digitalisierung. Heute geht es um das Thema Bildung. Das Netzwerk Junge Bürgermeisterinnen ist ein eigenständiges Netzwerk unter dem Dach des Innovators Club, der kommunalen Ideenschmiede des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Mein Name ist Henning Witzel und ich leite das Berliner Büro der Jungen Bürgermeister. Bevor wir jetzt loslegen, möchte ich euch noch den Unterstützer dieser Staffel vorstellen. Es ist ASK Berlin, Deutschlands einzige Kommunikationsagentur mit Tarifvertrag. ASK Berlin entwickelt Kampagnen, die ihr Ziel erreichen, konzipiert und organisiert Events digital und analog, schreibt und produziert Publikationen, auch für das Netzwerk Junge Bürgermeisterinnen, und bringt ihre Kommunikation auf den richtigen Weg. Kurz gesagt, ASK Berlin macht Inhalte zu Botschaften. Ganz herzlichen Dank für die Unterstützung. Nun zu meinem heutigen Gesprächsgast. Marina Weißband, vielen noch bekannt aus ihrer Zeit als politische Geschäftsführerin der Piratenpartei. Schon bei den Piraten setzte sich die Diplompsychologin vor allem für das Thema Bildung ein. Seit 2014 leitet sie das von der Bundeszentrale für politische Bildung geförderte Projekt Aula Schule gemeinsam gestalten. Seit 2018 ist sie Mitglied bei Bündnis 90 den Grünen und im Dezember 2020 wurde sie zur Co-Vorsitzenden des digitalpolitischen Vereins D64 gewählt. Herzlich willkommen, Marina.
Hey, schönen guten Abend.
Ja, das war jetzt natürlich ganz kurz zusammengefasst. Es gibt jetzt wahrscheinlich noch doppelt so viele Punkte, die ich hier in der Vorstellung nicht erwähnt habe.
Ich sage meistens viel weniger.
aber zum Thema Bildung und Digitalisierung waren, glaube ich, schon die Relevanten dabei. Dieses Projekt Aula, das will ja Schüler, wenn ich das richtig gelesen habe, Schülerinnen dazu befähigen, sich aktiv an der Gestaltung ihres schulischen Umfelds zu beteiligen und so auch sozusagen Demokratie lernen oder demokratisches Handeln zu erproben. Was macht ihr da genau?
Es ist ein beständiges Beteiligungskonzept ab 10 Jahren aufwärts und es besteht aus 3 Elementen. Das hat eine Online-Plattform, die ist Open Source, kostenlos, auf der SchülerInnen sich einloggen können und dort eigene Ideen einstellen, diskutieren, entwickeln und abstimmen. Das zweite Element ist didaktisches Material für die LehrerInnen, aber auch für andere, die diesen Prozess begleiten und reflektieren und auf diese Weise helfen, die Kompetenzen zu entwickeln, die so dahinter stecken, also die demokratischen Kompetenzen, Medienkompetenzen und die sogenannten 4K, Kommunikation, Kollaboration, Kreativität und kritisches Denken, die als die wichtigsten Kompetenzarten der Zukunft bezeichnet werden in der Pädagogik. Und das dritte Element ist der sogenannte Aula-Vertrag. Der wird an jeder Schule einzeln geschlossen zwischen der Schülerschaft und der Schulkonferenz und ist im Prinzip eine freiwillige Selbstverpflichtung der Schulkonferenz, alles mitzutragen, was per Aula beschlossen wird. Das heißt dadurch in einem bestimmten Rahmen natürlich. Also die SchülerInnen dürfen nicht alles, aber das, was sie dürfen, wird ihnen transparent gemacht und das ist dann auch verbindlich. Das heißt, es findet keine Pseudobeteiligung statt.
Also nur da beteiligen lassen, wo man dann auch irgendwas bewegen kann.
Und richtig, genau.
Nicht wir üben Bundestag wählen. So, das.
Genau, ich glaube tatsächlich, dass Pseudobeteiligung schlimmer ist als gar keine Beteiligung, weil ich ja durch das Projekt Aula genau aus der erlernten Hilflosigkeit raus will. Also aus diesem, die da oben machen doch eh, was sie wollen, aus diesem Grundmisstrauen gegenüber Autoritäten, die als was ganz anderes angesehen werden als man selbst, und hinein in eine gestaltende Rolle, in ein, ich gehe hier zur Schule, das heißt für mich natürlicherweise, dass ich mitspreche darüber, wie diese Schule aussieht. Das kann ich aber natürlich nur gewährleisten, wenn dieses Mitsprechen tatsächlich Konsequenzen hat. Wenn es keine Konsequenzen hat, dann, und das erlebe ich leider bei vielen SchülerInnen, mit denen ich beginne zu arbeiten, und je älter sie sind, desto häufiger, oh, wieso soll ich mich denn beteiligen? Die Lehrer machen doch eh, was sie wollen. Und davon will ich genau weg.
Gut, das ist natürlich sozusagen die erste negative Erfahrung. Die heißt dann später, was soll ich meinen Bürgermeister wählen? Die machen doch hier eh, was sie wollen. Was soll ich den Landtag wählen und so weiter? Kann man denn aus diesen Erfahrungen, die ihr bei diesem Schulprojekt sammelt, dann auch was über andere Bürgerbeteiligungsformate für Kommunen und ähnliches lernen? Was kann man danach machen im größeren oder im außerschulischen Bereich?
Also zum einen haben wir Aula tatsächlich adaptiert für den außerschulischen Bereich. Wir arbeiten jetzt mit der hessischen Sportjugend. Wir arbeiten mit den Demokratiewerkstätten in 12 Quartieren in NRW zusammen. Wir haben mit Jugendforen in Kommunen gearbeitet und mit einzelnen Jugendzentren. Das heißt, Aula selbst als Software, die so eine verbindliche Beteiligung unterstützt, kann auch außerhalb der Schule eingesetzt werden. Das Übergreifende, was wir gelernt haben, ist einerseits, wie reich das Digitale nochmal dabei ist, Beteiligung zu unterstützen, besonders für Politneulinge, weil es einfach hilft, diesen Prozess zu strukturieren, zu protokollieren für Leute, die nicht da sind. Ich jetzt zum Beispiel hier in Münster, ich kann nicht als junge Mutter zu diesem kommunalen Hafenforum gehen, wo über die Bebauung meines Viertels entschieden wird, weil ich arbeite und ein kleines Kind habe und ich kann da nicht physisch hinrennen, hätte aber ein Interesse trotzdem am Prozess beteiligt zu sein. Und zweitens hilft das Digitale auch ganz, ganz vielen, sich auszudrücken, die das sonst nicht so tun. Also zum Beispiel Leute, die sich nicht trauen, vor anderen Leuten zu sprechen. Menschen, die Deutsch nicht als Muttersprache sprechen, können, wenn sie sich schriftlich ausdrücken, sehr viel leichter auf Übersetzer zurückgreifen, sich mehr Zeit zum Überlegen nehmen. Das Zweite, was wir gelernt haben, ist, dass Verbindlichkeit der Beteiligung sehr, sehr wichtig ist und dass der Frust, der entsteht, wenn man diese Placebo-Beteiligung macht, da habe ich auch schon diverse Bürgerhaushalte gesehen, die dadurch geglänzt haben, dass die Verwaltung am Ende gesagt hat, haha, ja, danke für die Ideen, wir legen sie mal hier in die runde Ablage. Und es muss eine Verbindlichkeit haben und die muss vorher ganz klar und transparent kommuniziert sein. Und das Dritte, was wir gelernt haben, ist, dass Beteiligung immer Beziehungsarbeit ist. Wir haben bei Aula, und ich denke, das trifft auf die meisten Beteiligungsarten zu, so ein Hype-Cycle. Also wenn ein neues System eingeführt wird, wie zum Beispiel Aula an der Schule, dann schulen wir alle und dann sind die SchülerInnen so, ja, yeah, wir können uns jetzt beteiligen. Dann schreiben die ganz viel auf die Plattform, ganz viele Ideen. Yay. Aber dann, nach einer Weile, entsteht an den meisten Schulen so eine Frustphase, wo die sagen, ja, wieso, ich habe doch jetzt meine Idee eingestellt und irgendwie passiert dann nichts. Und dann gucken sie auch gar nicht mehr auf die Plattform und die Aktivität stirbt. Und an dieser Stelle ist es ganz, ganz wichtig, dass sie in Beziehung mit jemandem sind, weshalb wir auch so viel Wert auf diese didaktische Begleitung legen, auf LehrerInnen, die dann nochmal sagen, okay, komm, was ist denn jetzt der nächste Schritt? Wer ist denn hierfür verantwortlich? Was kann man denn hier praktisch? Was ist dein Zeitplan? Die anstupsen und zeigen, dass Demokratie eben auch Arbeit ist. Es ist kein Wünsch dir was. Und das ist ein sehr interessanter Prozess im Laufe dessen, die SchülerInnen dann wieder anfangen, aktiv Plakate zu kleben, Wahlkampf für ihre Ideen zu machen, durch die Klassen zu rennen. Und dann kommen wir auf so ein produktives Plateau. Und ich glaube, das wird bei allen Beteiligungsprozessen so sein. Aber es ist eine Aufgabe, die Personal erfordert. Das heißt zum Beispiel, wenn ich mehr Demokratie in der Schule will, dann muss ich eben auch vielleicht neben LehrerInnen auch in zusätzliches Personal investieren. Das wird überall so sein.
Okay, das ist jetzt sozusagen die Theorie, was man jetzt klar sieht, auch die Digitalisierung braucht sozusagen dann halt auch die Manpower in der realen Welt sozusagen dahinter. Jetzt haben wir ja Digitalisierung und Bildung, das sind jetzt so zwei Themen, die so offensichtlich da nicht nur in dem Bereich zusammengehören. Und beides sind aber auch gleichzeitig Themen, wo nicht nur im Moment, sondern auch schon seit Jahren ja immer sehr viel im Argen liegt, sage ich jetzt mal. Ja. Also klar hat Corona jetzt da noch so einen Schub reingebracht bei vielen Digitalisierungsmachen, aber wir sind natürlich relativ analog nach wie vor unterwegs. Und bei Bildung, da passiert noch was. Ist das ein Zufall, dass das diese zwei eigentlich Zukunftsthemen sind, wo wir so auf der Bremse stehen?
Ich gehe da mal ganz hart dran. Beide Themen haben etwas mit einer Umverteilung von Macht zu tun. Sowohl wenn wir Bildung als auch wenn wir Digitalisierung richtig machen, wird das unsere Gesellschaft und unsere Rollenbilder stark verändern. Und da gibt es starke Kräfte, die bewusst oder unbewusst das blockieren. Und das sind, blöd gesagt, vor allem die GewinnerInnen des alten Systems.
Also das ist der berühmt-berüchtigte alte weiße Mann, der irgendwie seine Vorteile nicht aufgeben will. Das ist jetzt natürlich nur das Bild.
Ich will das gar nicht so auf Männer schieben. Ich fürchte, das ist etwas Schlimmeres als Männer. Ich fürchte, das sind Institutionen. Und Institutionen sind noch schwieriger zu bewegen als Männer, weil sie haben ihre eigenen internen Logiken. Ich denke jetzt spezifisch beispielsweise an Kultusministerien. Wir haben da ein so komplexes Netzwerk an Abhängigkeiten, Zuständigkeiten, Abteilungen, Referate, die alle nach ihren eigenen Logiken funktionieren, dass es jetzt rein spieltheoretisch für diese Institutionen das Cleverste ist, gar nichts zu machen.
Aber das ist ja gerade im Schulbereich, das ist ja eben nicht nur ein Kultusministerium, da sind ja dann die kommunalen Schulämter, da sind die Lehrer, die Eltern, die Schüler, dann ist das die Kommune selber mit dem Bauamt, die für Bereiche zuständig sind. Da gibt es Sachen, die sind gar nicht zuständig. Also wer ist denn jetzt sozusagen der Webmaster an der Schule oder sowas? Ist das jetzt der Hausmeister oder muss das ein Lehrer nebenher machen? Also da gibt es ja noch nicht mal einen Namen für, der sowas dann da macht. Ist dieses Durcheinander, das ist ja schon ohne Pandemie schwierig zu managen. Jetzt haben wir irgendwie eine Pandemie und jetzt muss alles auf einmal schnell gehen oder soll schnell gehen, weil von allen Seiten gerufen wird. Ist das ein reformierbares System? Und wenn, also was können da Kommunen so tun, dass das vielleicht vorangeht?
Das ist eine sehr interessante Frage. Wenn ich die zu beantworten wüsste, würde ich Bildungsministerin werden. Psychologisch betrachtet, spielt da, glaube ich, der Bystander-Effekt eine Rolle. Der Bystander-Effekt ist, wenn ich einen Unfall auf der Straße habe oder jemand kippt um, braucht Hilfe und es sind viele Leute, viele Passanten drumherum, dann wird niemand helfen, weil jeder davon ausgeht, dass jemand anderes dafür zuständig ist. Und so ähnlich funktioniert, glaube ich, unser Bildungssystem. Es hilft niemand, weil wir dieses Konglomerat an Zuständigkeiten haben. Ich meine, für mich als Ausländerin ist es völlig absurd, dass in deutschen Schulen am Vormittag das eine Ministerium zuständig ist und am Nachmittag das andere Ministerium. Wie genau sollen wir dann etwas gestalten, das so fachübergreifend in seinem Wesen ist, wie Digitalisierung oder wie Bildung der Zukunft? Das wird nicht passieren. Wenn wir tatsächlich zukunftsgerechte Bildung oder Digitalisierung gestalten wollen, jetzt auch außerhalb des Bildungssektors, brauchen wir einen Wandel in den Institutionen. Das heißt, ganz formell müssen Institutionen zusammengelegt werden, sich teilweise auflösen, teilweise neue gegründet werden. Und das ist das allergrößte Problem daran, denn in jeder Institution, ne, gibt es ihre Referatsleiter und die möchten ihren Posten nicht verlieren und das ist schwierig. Ich glaube, und das ist wirklich schwierig jetzt, dass der Schlüssel zur Reform des Bildungssystems Subversion ist und das Schaffen von Tatsachen. Das dezentrale Ausprobieren, das Verbreiten guter Konzepte und das Machen. Einfach machen. Deshalb habe ich ehrlich gesagt Aula entwickelt. Ich wollte zuerst Lehrerin werden. Aber dann habe ich gedacht, das Schulsystem ist kein gutes. Ich kann in diesem System nicht gut unterrichten. Also werde ich Psychologin und lerne, bessere Lehrkonzepte zu entwickeln. Dann habe ich Psychologie studiert und gemerkt, wir haben schon bessere Lehrkonzepte. Wir wissen schon, wie es besser geht. Und zwar seit 30 Jahren. Warum werden die nicht umgesetzt? Also bin ich in die Politik gegangen, um das umzusetzen. Aber dann habe ich festgestellt, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Und jetzt mache ich Aula einfach am ganzen System so ein bisschen vorbei. Ich gehe direkt an Schulen. Ich sage, hey, hier ist etwas, das ihr ausprobieren könnt. Ich begleite euch dabei. Es funktioniert super. Wir haben inzwischen schon die ersten Kontakte auch zu Kultusministerien. Mhm. Einfach, weil die sehen, es funktioniert und es läuft. Und wir haben jetzt in einem und vielleicht bald in noch zwei Bundesländern Pilotprojekte. Um das auch zu etablieren. Und ich glaube, über genau solche Wege geht das.
So, jetzt bimmelt hier meine Uhr im Hintergrund. Du hast gerade gesagt, also subversiv sozusagen. Wie subversiv ist denn das Aula-Projekt? Oder ist das nicht nur, das ist auch nur ein ganz kleiner Baustein? Oder ist der sozusagen so subversiv, dass er dieses Gebilde irgendwie zumindest in Bewegung bringen kann? Da muss es ja nicht einreißen, aber.
Aula ist nicht die Revolution. Aula ist eines von vielen Projekten, die diese Subversion bauen. Es sind auch LehrerInnen, die ihre eigenen Lernplattformen hochziehen. Es sind Menschen, die in der LehrerInnenfortbildung arbeiten, die gute Hybridunterrichtskonzepte verbreiten. Es sind, wenn ich mir Kommunen wie Solingen anschaue, mit dem Solinger Weg, die in der Pandemie irgendwie was entwickeln und sagen, so kann es funktionieren, die das mit ihren Schulen vereinbaren. Das sind genau die Elemente, die wir brauchen. Und wenn da jetzt noch die Eltern mitziehen würden, den politischen Druck aufrechtzuerhalten, dass genau solche Systeme umgesetzt werden, dass genau solche Versuche gewagt werden dürfen, dann, glaube ich, wären wir schon einen großen Schritt weiter.
Aber du hast ja eben mir zugestimmt, als ich sozusagen diese verwirrenden Zuständigkeiten, was Schule betrifft, wenn man das überwinden will, ist denn dann eine Zentralisierung denn wirklich der richtige Weg? Weil ne, die Lehrer vor Ort, dass die sozusagen alle denselben Stoff und so weiter irgendwie dann transportieren sollen, ist das wirklich was? Also das vereinfacht vielleicht Veränderungen, aber ist danach das System besser?
Nein, was ich vorschlage, ist ja das quasi das Gegenteil von Zentralisierung. Es ist tatsächlich, wir haben im Moment sozusagen die Kontrolle auf der ungünstigsten Ebene, nämlich auf so einer Mittelebene, wo sie dann auch noch ganz, ganz klein verteilt ist. Also für diesen Teil ist das zuständig, für diesen Teil ist der zuständig, für diesen Teil ist der zuständig. Ich denke, wir brauchen eine Zentralisierung in der Kommunikation und eine Dezentralisierung in der Entscheidungshoheit.
Die runden Tische sozusagen.
Dass LehrerInnen vor Ort natürlich am besten wissen, wie sie gut Unterricht machen können, aber gleichzeitig, dass sie die Chance bekommen sollen, sich miteinander zu vernetzen und zu gucken, was machen denn die Kollegen und was davon kann ich mir abschauen für meinen Werkzeugkoffer. Die LehrerInnen gerade leiden ja darunter, dass die Verantwortung, die sie tragen, viel höher ist als ihr Gestaltungsspielraum. Und eigentlich muss es genau andersrum sein. Mein Gestaltungsspielraum muss meiner Verantwortung mindestens ebenbürtig sein oder höher. Sonst werde ich unglücklich und sonst funktioniert auch ein System nicht. Wenn ich für mehr verantwortlich bin, als ich entscheiden kann, dann bin ich in der Falle. Und ich glaube, in dieser Falle sitzen übrigens auch alle KultusministerInnen, die ja auch angewiesen sind auf diesen Apparat unter sich, der, habe ich das Gefühl, manchmal gar nicht so sehr unter ihrer Kontrolle steht.
Aber es gab einen Ministerpräsidenten, der gesagt hat, ich habe eigentlich meine Entscheidung eher sozusagen von dem, was ich mir gewünscht habe, abhängig gemacht. Haben sich denn jetzt auch bei den Kultusministern jetzt auf Schule und Bildung bezogen, haben die sich dann einfach zu lange am Präsenzunterricht festgehalten? Und die, also es wird jetzt wird immer gesagt, die Zeit ist nicht genutzt worden. Ich weiß aber auch, dass im letzten Sommer, wo dann die Zahlen unten waren, man hat gedacht, ach, das haben wir schon irgendwie im Griff und das können wir dann unten halten und so schlimm wird das schon nicht werden. Und es ist ja auch in der Tat so, das ist auch gerade jetzt bei den ganz hohen Corona-Zahlen, wo eigentlich klar ist, Schulen muss man zumachen im Moment, weil man die Kontakte reduzieren muss. Und gleichzeitig sagen viele Familien, ich kann jetzt hier nicht im Homeoffice oder ich muss irgendwie gucken. Und ich glaube, es gibt eine Mehrheit für Schulen zumachen, um Kinder zu schützen und Erwachsene und alle, die dranhängen und Kontakte zu reduzieren. Und es gibt genauso die Mehrheit für, wir müssen Schulen offen halten, um irgendwie das Leben ein bisschen aufrechtzuerhalten. Wie kann man denn sozusagen in dieser Gemengelage auch als Politiker dann überhaupt richtig entscheiden? Gibt's da denn die richtige Entscheidung?
Ja, weil was man dann als Politiker, als Entscheidungsträger machen muss, ist diese falsche Dichotomie aufzulösen. Wir haben da verschiedene Bedürfnisse. Ich meine, ich kenne das, ich bin Mutter. Ich rede hier nicht aus einem theoretischen Standpunkt und ich verstehe absolut das Bedürfnis nach einer Kinderbetreuung. Und ich verstehe absolut, dass nicht alle Kinder zu Hause den Platz haben oder die Geräte haben, um zu lernen. Und dass man neben dem Homeoffice auch noch irgendwie Schule zu Hause machen kann, keine Chance. Das ist absolut weltfremd, das zu fordern. Aber das bedeutet doch nicht, dass die einzige Alternative, die uns zur Verfügung steht, darin besteht, die Kinder in die Schule zu schicken und in vollen Klassenräumen sitzen zu haben. Und ich habe selber Ende letzten Jahres einen ganzen Katalog vorgeschlagen von Maßnahmen, wie dezentrale Kinderbetreuung, dezentrale Beschulung, dass man also die Gemeinschaftsräume nutzt, die Bibliotheken, die Gemeindesäle, die Kirchen, die leerstehenden Hotels und Restaurants, die gleichzeitig sehr, sehr gut von dieser Miet profitieren könnten, dass man die Betreuung gewährleistet, beispielsweise über Lehramtsstudentinnen im Praxissemester, dass man feste Lerngruppen etabliert, damit die Kinder nicht vereinsamen in dieser Zeit. Damit hat man das Beste aus beiden Welten. Man hat die Kinder, die es brauchen, in einer Betreuung, ihnen wird geholfen, auch didaktisch geschult geholfen. Es ist für die Studentinnen sehr viel besser, weil sie dabei viel mehr lernen als bei dem, was sie sonst so machen. Und weil für viele Studentinnen natürlich auch die Jobs derzeit wegfallen, auf die sie sich verlassen. Die Eltern können arbeiten. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum man das nicht auf diese Weise angeht, die natürlich voraussetzt, erstens, dass man kreativ und pragmatisch wird. Und das sind zwei Dinge, die mit denen sich Institutionen schwer tun. Und das Zweite ist, natürlich bräuchte das auch angepassten Unterricht. Denn dieser Distanzunterricht oder Hybridunterricht kann natürlich nicht funktionieren, indem ich meinen normalen analogen Unterricht jetzt einfach über Zoom mache. Aber da gibt es Konzepte, da gibt es gute Konzepte. Und diese Konzepte zu verbreiten, zu zeigen, was kann denn gehen, wie kann es denn gehen, wäre Aufgabe der Ministerien. Das passiert gerade nicht.
Aber das sind ja alles Dinge, die gleichzeitig passieren müssten. Also sowohl diese Aufteilung der Kinder auf verschiedene Orte, das muss jemand organisieren. Das wäre wahrscheinlich der zentrale Punkt, die zentrale Kompetenz einer Kommune selber, weil die natürlich ihre Orte vor Ort am besten kennt. Das kann natürlich kein Landes- oder Bundesministerium machen. Das die Lehrer und Lehrerinnen zu befähigen, das muss ja auch gleichzeitig passieren. Also ich weiß, dass bei unseren Kindern an der Schule ist das so, da sind ungefähr im Moment sind es gerade 25-30% der Kinder sind im Hort. Und es sieht so aus, dass da die Lehrer, weil der Hort natürlich personell nicht dafür ausgestattet ist, dass er von 9 bis 17 Uhr geht, sondern ne, der ist ja normalerweise nur vorher und vor und nach dem Unterricht. Das heißt, da müssen Lehrer aushelfen. Mhm. Die fallen dann weg für den Digitalunterricht. Und wenn ich jetzt da noch Lehrer rausnehme, die ich dann noch befähige, dass sie den Digitalunterricht auch noch sinnvoll machen, dann habe ich ja noch weniger Manpower im Moment, um jetzt die Krise sozusagen abzufedern.
Also erstens ist mir nach wie vor völlig intransparent, warum man in Deutschland davon ausgeht, dass alles von Lehrern gemacht werden muss. Bei uns machen die LehrerInnen ja wirklich alles. Sie müssen die Didaktik machen, sie müssen die Pädagogik machen, sie müssen Streit schlichten, sie müssen die Verwaltung machen, sie müssen die IT machen, sie müssen die Raumplanung machen, sie müssen alles machen. Warum? Da kann man sehr, sehr gut zusätzliches Personal ranholen. Und jeder Cent, den wir in dieses Personal als Staat investieren, kommt 20-fach zurück. Das denke ich mir auch nicht aus. Das ist inzwischen gut erwiesen. Es würde ökonomisch absolut Sinn machen. Es würde personell absolut Sinn machen. Das heißt, warum zum Beispiel LehrerInnen den Hort betreuen müssen, ist mir unklar. Das Zweite ist, moderne Fortbildung ist eben nicht, ich setze mich an einem Mittwochvormittag irgendwo rein und bekomme in einem Frontalseminar jetzt irgendwas beigebracht, sondern es bedeutet, ich mache mal ein Beispiel. Philipp Wampfler ist Lehrer in der Schweiz und hat zu Digifernunterricht eine YouTube-Serie gemacht. Die hat über 80 Episoden und die Episoden sind jeweils 3 bis 5 Minuten lang. Jede Episode ist einem Thema gewidmet, einer didaktischen Methode. Das kann man sich in der Mittagspause angucken. Das kann man sich auf dem Klo angucken. Auf diese Weise bildet man sich zwar kurz am Tag weiter, aber dafür stetig. Man kann es direkt im Unterricht ausprobieren. Man kann sofort sagen, das funktioniert für mich nicht und das den Kolleginnen mitteilen. So funktioniert moderne Fortbildung. Dafür muss ich niemanden aus dem Unterricht nehmen. Und ja, natürlich wurde Zeit verschenkt. Ich meine, es war seit seit letztem Jahr Mai absolut klar, dass diese zweite Welle kommen würde. Sie wurde von allen ernstzunehmenden Wissenschaftlern vorhergesagt. Und ja, es war reines Wunschdenken. Und du hast das vorhin so optimistisch gesagt, haben sie zu lange am Präsenzunterricht geklammert. Die klammern ja immer noch am Präsenzunterricht. Die wollen ja die Schulen schon wieder öffnen. Es wird dieses Jahr nicht funktionieren. Wenn wir dieser Tatsache ins Auge sehen, können wir so viel weiterkommen.
Ich glaube, da muss man sich in vielen Bereichen einfach auch ehrlich machen. Das ist schon richtig. Sind denn die Schulen zumindest ein bisschen seit letzten März, was die digitale Ausstattung betrifft, von Schülern, von Lehrern, hat sich denn da zumindest ein bisschen was getan? Läuft denn der, also jetzt aus meinem privaten, jetzt habe ich vielleicht Glück, unsere Kinder haben irgendwie beide irgendwie iSurf-Plattform, wo dann irgendwie auch eine Videoplattform drin ist, wo die E-Mails üben können. Das ist nur dann intern. Die können also nicht nach draußen mailen oder irgendwas. Das ist also, finde ich, eigentlich ein ganz gutes System. Und das ist auch zweimal, dreimal abgestürzt. Aber eigentlich funktioniert es relativ stabil. Und im ersten Lockdown hatte zumindest ein von beiden Kindern dann irgendwie Zoom-Konferenzen. Die andere hatte halt den Briefumschlag mit Kopien. Aber also da hat sich bei mir persönlich hat sich was geändert. Jetzt hast du natürlich einen viel größeren Überblick über Schulen. Wie sieht denn da deine Einschätzung aus?
Es ist immer noch viel zu langsam, aber es tut sich natürlich sehr viel. Also gerade was Geräte betrifft und auch was Bildungsplattformen betrifft, war 2020 ein Riesensprung. Ich habe sehr, sehr gelacht, als ich im Tagesspiegel gelesen habe, dass Berlin jetzt ein Pilotprojekt fährt, um mit 200 Lehrern zu testen, ob sie Dienst-E-Mail-Adressen kriegen können.
Das ist natürlich so richtig modern, das finde ich schon
gut. Das war fantastisch. Aber egal, ich bin sehr vergebend geworden in dieser Zeit. Und ich denke mir, Hauptsache jetzt. Also auch wenn ihr das erstmal pilotieren müsst, ist okay. Die E-Mail feiert dieses Jahr übrigens ihren 50. Geburtstag. Aber es ist gut, weil dieses Jahr haben tatsächlich viele zum ersten Mal irgendwie gelernt, diese Plattformen für sich zu nutzen. Das ist gut. Natürlich haben wir diese Geräte immer in Großbestellungen. Und die Wartezeiten sind natürlich jetzt enorm, weil jetzt wollen es plötzlich alle gleichzeitig. Aber es wird. Wo sich vergleichsweise wenig getan hat, sind Fortbildungsstrukturen und Unterrichtskonzepte. Also das, was wir eigentlich unter guter digitaler Bildung verstehen, da hat sich noch gar nichts getan. Schlimmer sogar, ich habe die leichte Befürchtung, dass wenn ich demnächst auftrete und sage Digitalisierung der Bildung, dann haben alle Eltern und alle Beteiligten dieses Bild von Corona-Not-Distanzunterricht vor Augen. Und das will ich auf keinen Fall, weil das ist ja nicht, was wir meinen mit guter Bildung. Offensichtlich gäbe es keine tödliche Pandemie, würde ich es auch vorziehen, wenn alle Kinder in den Klassen irgendwie regelmäßig zusammenkämen. Nicht getrennt nach Alter und nicht in 45-Minuten Abschnitten, aber das ist ein anderes Thema. Mhm. Gute Bildung ist aber nicht dasselbe, was wir jetzt mit diesem Not-Distanzunterricht kriegen. Und das muss ich auch nochmal betonen einfach.
Gut. Was wir mit dem Distanzunterricht jetzt ja auch nicht kriegen, ist eine höhere Bildungsgerechtigkeit als Stichwort. Was machen wir denn speziell mit denen, die zu Hause entweder nur über ein Handy irgendwie ins Internet kommen oder vielleicht gar keinen Internetzugang haben, der eine gewisse Bandbreite irgendwie dann halt hat? Ich weiß nicht, wie es in Münster aussieht, aber in Berlin ist das ja dann, ne, man kann es einfach nicht vergleichen mit vielen ländlichen Räumen, auch wenn es da inzwischen auch deutliche Fortschritte gibt. Aber es ist natürlich, es gibt natürlich noch die großen Gebiete in Deutschland, wo digitales Lernen eigentlich rein technisch gar nicht geht. Also nicht, weil die keine Geräte haben, sondern weil einfach keine Bandbreiten da sind und Ähnliches. Gibt es denn da Ideen, die man jetzt schnell umsetzen kann, um die mitzunehmen? Oder ist das auch ein Bereich, wo man sagt, ja, jetzt lernen wir und gucken dann aber für die Zukunft, dass wir da vielleicht Fehler nicht weitermachen?
Ich meine, Hotels haben sehr gutes Internet meistens und stehen leer. Und also private Geräte spenden und Ausweichräume, da komme ich wieder zurück. Und wahrscheinlich gibt es auch Kinder auf dem tiefsten Land in Brandenburg, wo kein Hotel in der Nähe ist und wo überall nur Edge ist. Das kann auch sein. Ja, die brauchen dann halt den Briefumschlag mit den Arbeitszetteln. Also dann geht es halt nicht anders. Aber für die große Mehrheit der Kinder in Deutschland trifft das nun mal nicht zu. Und ich glaube, wir dürfen auch nicht immer auf die aller Benachteiligsten schauen und damit allen anderen Schulen verbieten, etwas Sinnvolles und Gutes zu tun, nur weil wir es nicht 100% der Kinder zur Verfügung stellen können, sondern wir müssen wirklich pragmatisch für jeden die beste Lösung suchen. Und deswegen finde ich zum Beispiel auch falsch, was hier in NRW passiert ist, Solingen, das sich als Kommune mit den Schulen schon verständigt hat auf Wechselunterricht und wie er gemacht werden kann und erfolgreich den auch schon durchgeführt hat, das von oben zu verbieten, weil was ist denn mit der Bildungsgerechtigkeit? Das ist überhaupt nicht, was wir mit Bildungsgerechtigkeit meinen. Bildungsgerechtigkeit
bedeutet, dass alle gleich schlecht lernen.
Genau, es bedeutet ja nicht, dass es allen gleich schlecht gehen muss. Es bedeutet, dass nicht von meiner Geburt abhängig sein darf, wie viel Erfolgschancen ich habe, an welche Schule ich komme. Und ganz ehrlich, diese ganzen Leute, die jetzt Bildungsgerechtigkeit schreien, tun überhaupt nichts gegen die Dreigliedrigkeit der Schule, tun überhaupt nichts gegen diskriminierende Notengebung, gegen alles, was die Bildungsgerechtigkeit in Deutschland konstituiert.
Also du hast eben gesagt, also dass die Schulräume vielleicht dann auch besser ausgestattet sind oder eigentlich muss Schule immer nur in Schulräumen sozusagen stattfinden. Das ist vielleicht eher der Punkt. Du hast jetzt das Hotel irgendwie schon genannt. Aber das ist ja vielleicht auch was für die Zukunft. Muss ich wirklich die Schule sozusagen in eine kleine digitale Welt verwandeln? Und dann ist sie auch wieder sozusagen so ein freischwebender Planet, der vielleicht mit dem Alltag gar nichts zu tun hat? Oder muss ich das vielleicht ganz anders verzahnen?
Also ich glaube immer noch an das Schulgebäude, weil das eine Art sakrosankter Raum ist. Ja, wenn ich da hinkomme, bin ich aufs Lernen eingestellt. Das finde ich sehr schön. Ich finde, es tut dem Menschen gut. Wir erleben das alle in der Corona-Krise. Wenn ich physisch den Ort wechsle, dann wechsle ich auch meine Rolle, meine Einstellung, mein Verhalten. Da gelten bestimmte Normen. Das ist gut. Die Schule als Raum muss natürlich in der Zukunft ganz anders aussehen, als sie es jetzt tut. Wenn eine Schule gebaut wird, und das ist das ganz Wichtige, was ich Kommunen mitgeben kann, ist immer beim Schulbau muss man antizipieren, wie eine Schule im Informationszeitalter aussehen wird, anstatt halt wieder die Schule aus dem Industriezeitalter zu bauen. Das heißt, das Schulgebäude bleibt, die Klassen werden sich aber öffnen. Wir werden neben Klassen eben noch ganz viele Lounges haben. Wir werden viele Orte haben, die eher zum Netzwerken da sind. Wir werden viele Orte haben, die eher zum Alleinsein da sind. Wir werden viele Orte haben, die einfach technische Möglichkeiten mitbringen. Ein so ein Ort ist die Bibliothek, der einfach dafür da ist, dass man da die Bücher hat. Ich glaube, was die Schule, wie sie sich noch ändern muss, ist, dass sie natürlich viel vernetzter sein muss mit der Kommune und viel vernetzter sein muss mit der Welt. Frage, warum lernen SchülerInnen 2021 Fremdsprachen, ohne dabei regelmäßig mit MuttersprachlerInnen zu sprechen? Warum? Warum? Es gibt keinerlei Grund. Natürlich müssen sie sich mit AmerikanerInnen und EngländerInnen unterhalten und auf Deutsch von ihrem Alltag erzählen und denen Deutsch beibringen und sich von ihnen Englisch beibringen lassen. Und dadurch motiviert werden, die Sprache zu lernen, nicht weil sie die Vokabelliste aufkriegen und nicht weil sie die nächste Prüfung haben, sondern weil sie wissen wollen, wie der Alltag des anderen aussieht und weil sie mit ihrem Brieffreund kommunizieren wollen.
Also praktisch irgendwie, dass ich jetzt Klassen in England und in Deutschland irgendwie über Videokonferenzsysteme irgendwie zusammenschalten oder wie habe ich mir das so praktisch vorgestellt?
Zum Beispiel. Und optimalerweise lernen Sie dabei Chemie? Auf Englisch. Also ich glaube, wir denken immer noch viel zu eingeschränkt. Wir denken immer noch in den Möglichkeiten des 19. Jahrhunderts, wenn wir über Schule denken. Und die Schule muss eben stärker mit der Kommune vernetzt sein. Das ist auch etwas, das ich mit dem Aula-Projekt sehr stark mache. Die SchülerInnen, wenn man sie lässt, machen sich stark für Angelegenheiten ihrer Kommune. Die pflanzen Bäume, die gucken nach Skateparks, die bemalen Wände, sie stellen Fahrradständer auf. Sie setzen sich ein für Verkehrswandel. Sie gehen mit offenen Augen durch ihre Welt. Und zwar nicht als Konsumenten, sondern als Gestalter.
Gibt es in der Kommune, Bürgermeister fahren immer gern in andere Kommunen und gucken sich an, wo was toll läuft, ob das Museen sind oder was auch immer. Gibt es denn Kommunen, wo du nach Corona Reisetipps für die jungen Bürgermeister geben könntest, wo man sich gutes Lernen, Modellorte für neues Lernen angucken kann?
Ich kann leider nur Modellschulen nennen, aber nicht Modellkommunen. Da haben wir noch nicht so viel. Wir planen jetzt gerade selber mit Aula so eine erste zarte Vernetzung von Schule und Kommune in ein paar Orten. Aber so richtig gute Beispiele, wo das auf institutioneller Ebene schon gut verwoben ist, habe ich leider noch nicht. Kenne ich vielleicht einfach noch nicht. Ich bin mir sicher, dass es da draußen coole Dinge gibt. Und wenn ihr sie hört, schickt sie mir.
Das kann man ja auch andersrum machen, ne? Wenn das jetzt einer von den Bürgermeistern schon macht, der kann sich ja auch gern melden.
Genau, bitte.
Und dann kann man die Sachen vernetzen. Ja, vielleicht zum Abschluss noch die Frage, was bleibt denn jetzt nach diesem harten Lockdown? Was lässt sich denn aus den Erfahrungen sozusagen kurzfristig umsetzen und wo brauchen wir denn noch ganz lange? Aber wo müssen wir unbedingt dran? Was sind da so deine drei Highlights von den schnell umzusetzenden und von den jetzt endlich anfangen?
Kurzfristig. Schnappt euch die Eltern als Ressource und mit denen zusammen organisiert Orte für die Kinder, die es brauchen. Es ist eine Riesenaufgabe, wenn man es als Kommune so als ausschließliche Aufgabe für sich sieht. Aber die Eltern und die Kinder helfen ja auch mit. Die sind ja auch eine Ressource. Also schnappt euch die, guckt, wo können wir Kinder beschulen? Wer kann sie dort beaufsichtigen und vielleicht Nachhilfe geben? Und wo kriegen wir Geräte für sie her? Diese drei Dinge. Mittelfristig lernen, dass eine Krise nicht mit sich diskutieren lässt. Und dass unser Wunschdenken uns nirgendwo hinführt. Und dass wir manchmal Umständen begegnen, die uns zum Handeln zwingen und die uns zwingen, etwas zu verändern, damit alles so bleiben kann, wie es ist. Nach Corona wird es die Klimakrise sein. Sie wird kommen, sie wird über die Kommunen kommen und es ist jetzt die Zeit zum Handeln, auch wenn gerade Corona ist. Vielleicht lernen wir es ja. Und ich meine, langfristig legt die Orte schon so an, dass sie Orte der Zukunft werden und dass sie als Orte funktionieren für die Welt, die ihr wollt und nicht die Welt, die ihr habt. Das heißt, ganz viele dritte Räume, offene Flächen, Orte der Zusammenkunft, Orte der Demokratie und das Ganze mit Fettglasfaser und mit Geräten, die möglichst offen sind, Open Software, Open Hardware, die in Nutzerhand liegen, die gemeinschaftlich den Leuten gehören und verwaltet werden und baut eben auch entsprechend offene Orte, legt eure Volkshochschule mit eurer Bibliothek und lokalen Cafés und Kneipen zusammen. Ich habe ja schon das Konzept der Volkshochkneipe gepitcht und öffnet die Schulen, anstatt sie als diese Inseln herumschweben zu lassen im Raum.
Die Schule als Lernort, sozusagen als physischen Lernort, aber mit ganz vielen Tentakeln außenrum und ganz vielen Kontakten.
Tentakelschulen, ja.
Sehr schön. Ja, Marina, das war ein doch sehr, sehr spannendes Gespräch. Danke, dass du die Volkshochkneipe, die habe ich hier auf meinem Zettel auch stehen, aber bin irgendwie immer drum rumgerutscht, doch noch mit eingeführt hast. Ich finde also die Idee erstmal sehr schön und ich glaube, das ist dann auch, da würden wir jetzt wahrscheinlich viel zu weit abschweifen, aber für Kommunen ist natürlich auch die Belebung der Innenstädte und so weiter auch alles ein ganz wichtiges Thema. Und ich glaube, auch da werden perspektivisch viele Orte frei oder in vielen Städten und kleinen ländlichen Gemeinden sind sie es schon, die man vielleicht auch mit Bildung, mit Lernen und Bildung ist ja nun auch eine lebenslange Aufgabe, wie wir seit Jahren immer wieder das wissen, aber irgendwie nie umsetzen. Und da gibt es, glaube ich, viel Potenzial auch, um das Zusammenleben neu zu gestalten oder mit neuen Aspekten zu bereichern. Herzlichen Dank fürs Gespräch.
Danke sehr. Alles Gute.
Auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer herzlichen Dank fürs Dabeisein. Wenn es euch gefallen hat, sagt es doch einfach weiter. Ladet andere Kommunale und Kommunalinteressierte ein. Teilt den Link zur Podcast-Reihe und verlinkt eure Social-Media-Kanäle. In der nächsten Woche geht es dann weiter. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Bis dahin. Tschüss.